Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendig Wort. Danke, dass du gesagt hast, dein Wort ist lebendig, zweischneidig, es trennt Seele von Geist und es ist Leben und Feuer, ein Samen, ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und wir bitten dich, du hast unsere Herzen jetzt vorbereitet, dass wir erkennen und verstehen, wer du bist. Amen. Also, wir leben, wie gesagt, in der Adventszeit jetzt schon seit einigen Wochen und für viele Menschen, für einige von euch wahrscheinlich auch, bedeutet das natürlich Adventsmärkte besuchen. Schön ist, dass man ja da könnt, oder? Die Saison mit verschiedenen Einschränkungen, feinen Glühwein trinken oder Punsch oder was man so gerne hat, in dieser Zeit Geschenke einkaufen und überlegen, wenn das wir Weihnachten feiern, da haben wir wahrscheinlich jetzt schon überlegt, die allermeisten von euch. Was kocht man? Vielleicht ist der eine oder andere immer noch am Studieren. Machen wir jetzt Enten à l'Orange? Oder, meine Großmutter hat immer Zunge mit Salzherdöpfeln und Bohnen, Törtenbohnen gemacht. Da essen wahrscheinlich die wenigsten von euch heute noch. Aber man hat's gegessen, oder? So als Kind nicht gerade mein Wunschmenü gewesen, aber. Vor allem, wenn es noch die Röhrli trinken hat in den Zungen, oder? Vielleicht kennen da die einen noch. Gut. Die Adventszeit heisst natürlich auch Adventskalender. Ich habe einen bekommen, Adventskalender vom Lederach. Und das ist natürlich Wahnsinn. Jeden Tag ein Schokostängeli. Die Freude wird ein bisschen verlängert und es wird uns bewusst gemacht, eben, wir warten auf einen bestimmten Tag. Advent heisst ja Ankunft, wenn ich es schon gesagt habe. Und Jesus ist gekommen, tatsächlich vor 2000 Jahren. Und in dieser Zeit, bis er wiederkommt, in dieser langen Zeit, stellt sich für uns die Frage, und in den vergangenen Monaten ist uns ja immer wieder neu vor Augen geführt worden, wir leben tatsächlich in unsicheren Zeiten. Wir haben irgendwie einmal gedacht, ja, die Pandemie ist jetzt dann irgendwann vorbei und dann ist wieder langsam gut und jetzt sitzen wir immer noch mit diesen Nasentüchern vor dem Gesicht da und es geht halt nochmal eine Runde. Und wir wissen auch nicht so richtig, wenn und wie und was. Also wir leben in unsicheren Zeiten und die Frage ist, wie können wir jetzt so leben, dass eben die Erwartung und unsere Freude am zweiten Advent, an dieser Wiederkunft von Jesus, nicht abnimmt. Und um das geht es heute. Als Christ leben in der Adventszeit und ich habe da drei Punkte heute mit der Erwartung leben, mit Ausdauer leben und mit Moral leben. Mit Erwartung leben, das ist der erste Punkt. Es ist ja so, dass die Propheten vom Alten Bund vorausgesagt haben, Jesus ist der versprochene König, wo kommt, der König der Juden, der mal wird über die ganze Erde herrschen. Und dem werden alle Völker dienen. Das ist ja so die Sicht von den Propheten. Und die Propheten aus dem Alten Bund, die haben aber nicht gewusst, dass der zukünftige König eben nicht nur einmal kommt. Die haben einfach prophezeit, er kommt, aber wie das im Detail ausgesehen hat, das haben sie nicht so richtig können sagen. Und auch die Nachfolger dann von Jesus, die haben gedacht, ja jetzt dort denn Jesus seine Herrschaft in Jerusalem antreten. Jesus ist ja in eine politisch extrem unruhige Zeit hineingeboren worden. Israel war von den Römern besetzt. Es hat Aufstände von solchen Befreiungskämpfern. Wir würden heute vielleicht irgendwie so ein bisschen terroristische Gruppen sagen, jüdische terroristische Gruppen. Und der Herodes, der Grosse, der dort König war, ist eigentlich gar kein legitimer jüdischer König, sondern er ist ja von Rom eingesetzt worden und ist eigentlich nicht aus einer Königsfamilie, aus einer Königslinie gekommen, sondern er hat um seine Macht bangt und hat auch Angst gehabt vor Verschwörungen. Und er hat darum zwei von seinen Söhnen hinrichten lassen und später auch seine Frau, nämlich die Mutter von diesen beiden Söhnen. Und er hat ja auch Jesus töten als Rival, weil er Angst hatte, jetzt kommt denn der und ich wollte doch noch viel länger König bleiben. Und darum hat er dann den Kindermord von Bethlehem veranlasst. Er hat sonst auch noch gute Sachen gemacht, also er war nicht nur ganz ein Böse gewesen, aber er war natürlich eine Art Diktator gewesen und wollte seine Macht festigen, dass sie Bestand hat. Jesus war ganz ein anderer König gewesen. Der Friedefürst ist vorausgesagt worden, der eben nicht mit Gewalt und mit Soldatenstiefeln oder mit Kriegsrössern, so mit Kraft und Macht demonstrierend kommt, sondern mit Barmherzigkeit und mit Demut. Er hat Menschen geheilt und hat sie gelehrt mit Vollmacht. Und er ist eigentlich gar nicht als König erkannt worden. Nur gegen Ende von seinem Leben, ganz kurz, ist er gefeiert worden, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Und sich dann das Blatt relativ schnell gewendet hat. Und Jesus kurz nach dem Einzug am Kreuz hängt, da sind seine Anhänger völlig verwirrt gewesen. Die haben nichts mehr verstanden. Weil sie haben die Prophetie kennt. Jesus hat zwar schon ein paar Sachen gesagt, so dass er jetzt dann wird sterben und so weiter. Aber die haben da irgendwie nicht, ist nicht an sie angekommen. Sie haben da Bild gehabt von dem König und wir sind dabei. 12 Apostel. Wir werden dann eine bestimmte Bedeutung haben. Und jetzt geht's dann los und dann geht alles Bach ab. Und zuerst nach seiner Auferstehung ist deutlich geworden, denn, dass der die Ankunft vom Messias eben in 2 Etappen folgt. Und das zweite Mal kommt er dann tatsächlich mit Macht und mit Herrlichkeit. Nicht mehr auf einem jungen Esel, sondern auf einem strahlend weißen Ross. Symbolisch dargestellt, so in der Offenbarung. Die zweite Ankunft, die wird dann sichtbar sein und für alle mit grosser Herrlichkeit, mit Begleitung von allen Engeln und von allen Heiligen wieder zurück auf die Erde. Und das Königreich wird dann auf dieser erneuerten Erde aufgerichtet werden, wo es keine Vergänglichkeit und keine Sünde mehr gibt. Das ewige Königreich wird dann Bestand haben. Und in dieser Erwartung leben wir zwischen dem ersten und eben im zweiten Advent. Und Christen von allen Jahrhunderten haben sich zu dieser Wiederkunft von Jesus bekennt. Und darum wird sie auch in verschiedenen kirchlichen Bekenntnisschriften bezeugt. Es gibt ein ganz altes Bekenntnis aus dem Jahr 381, ein Zungenbrecher, ein sogenanntes Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Ich habe es geschafft, einmal. Das ist eines der wichtigsten Bekenntnisse der ganzen gesamten christlichen Kirche. Und dort heisst es unter anderem, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, um die Toten und die Lebenden zu richten. Und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben in der kommenden Welt. Ein weiteres Jüngersbekenntnis aus der Reformationszeit ist ein niederländisches Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 1561. Bei vielen deutschsprachigen Christen ist es weithin unbekannt, aber es hat eine grosse Wirkung in der europäischen und in der weltweiten Reformationskirche entfaltet. Im niederländischen Glaubensbekenntnis heißt es, zuletzt glauben wir nach dem Wort Gottes, dass unser Herr Jesus Christus, wenn die von Gott festgesetzte Zeit, die allen Geschöpfen unbekannt ist, gekommen und die Zahl der Auserwählten voll sein wird, wieder vom Himmel kommen wird, und zwar leiblich und sichtbar, wie er einst hinaufgefahren ist, mit der größten Herrlichkeit und Majestät, um sich zum Richter der Lebenden und Toten zu erklären, nachdem er diese Welt in Feuer und Flammen entzündet hat, damit er sie läutere. Die kommende Welt, wie es Nizänisch Bekenntnis ausdrückt, ist eben die erneuerte, oder wie es das Niederländisch Bekenntnis sagt, eine glüterte Erde. Und die Bibel redet von dem im Psalm, im Jesaja, beim Petrus und im Johannes folgendermaßen. Psalm 104, Vers 30, du sendest deinen Geist aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. In Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. 2. Petrus 3, 13, denn wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wieder Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das heißt übrigens nicht, dass es kein Wasser mehr gibt in der neuen Schöpfung, sondern das Meer ist symbolisch in der Offenbarung ein Bild für das Völkermeer, für das Chaos, für den Sturm, für das Hin und Her und für die Sünde. Und das wird eben nicht mehr sein, diese Art von Meer wird nicht mehr sein. Auf dieser erneuerten Erde werden wir im ewigen Glück leben. Wir werden unsere Fähigkeiten und Begabungen ausüben. Die Johannes sagt in der Offenbarung, wir werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was meint herrschen? Adam und Eva, die sind und ihre Nachkommenschaft, die haben ja den Auftrag gehabt, unter Gott über die Erden, über Tier und Pflanzen zu herrschen. Und es scheint darum so, dass auch wir in der neuen Schöpfung auf ähnliche Art und Weise werden herrschen. Die Funktion ausführen, die Adam und Eva und ihre Nachkommen ursprünglich schon hatten. Aber wir werden es ohne Sünde. Sünde, der Tod und der Satan kommen nicht mehr vor. Das ist eine gute Nachricht für all die, vor allem all die, die jetzt unter körperlichen und seelischen Beschwerden leiden. Für all die, die leiden unter ihrer eigenen Schuld und Sünde und fremder Sünde. Für all die, die unter irgendwelchen Formen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung leiden. Wir werden befreit sein von all dem. Wir werden einen unvergänglichen, einen schmerzfreien, einen beweglichen Körper haben. Und eine Seele, die im Körper wohnt, die nie mehr traurig, die nie mehr depressiv, die nie mehr verunsichert oder zaghaft oder ängstlich oder zornig oder enttäuscht oder verbittert wird sein. Und das in alle Ewigkeit. Jawohl. Genau. Und Gott wird immer bei uns sein. Das Allerbeste, Gott wird immer bei uns sein. Das ist unsere grosse Hoffnung. Und die soll lebendig sein bei uns. Das hängt mit dem zweiten Advent von Jesus zusammen. Das ist es, was wir letztlich erwarten, wenn wir gemeinsam beten, dein Reich komme. Und wie können wir diese Erwartung wachhalten? Jesus hat uns eine Anleitung gegeben, indem wir jeden Tag eben ernsthaft beten, dein Reich komme. Das Königreich wird nicht durch Protest und auch nicht durch Referenden und auch nicht durch Initiativen aufgerichtet. So toll, dass es ist, dass wir eine direkte Demokratie haben, ob wir abstimmen dürfen, ob wir den Coronavirus wollen oder nicht. Gottes Reich wird nicht aufgerichtet durch unsere demokratischen Prozesse, sondern das wird erbeten. Es wird vom Himmel oben abgebetet, durch uns, sein Volk, dein Reich komme. Das sollten wir eigentlich jeden Tag bewusst beten, langsam und mit dem Bewusstsein, was das heisst, was für ein Inhalt das da damit verbunden ist. Die Bitte ums Kommen vom Messias und seinem Königreich auf der neuen Erde, das wird Gott auch garantiert erhören. Wenn er auch ganz viel Gebet von uns manchmal nicht erhört oder noch nicht erhört oder lange nicht erhört oder gar nicht, da ist das Gebet, wird er erhören, früher oder später. Wir wollen aber auch mit Ausdauer leben, denn der braucht Ausdauer. Jetzt Eltern von kleinen Kindern machen oft den gleichen Fehler. Das haben wir auch gemacht. Ihr geht mit dem Auto in die Ferien und die Kinder fragen die klassische Frage, wie lange geht es noch? Wie lange geht es noch? 10 Minuten später wieder, wie lange geht es noch? Und obwohl die Eltern wissen, es geht noch lang, sagen sie, wir sind bald dort. Es geht nicht mehr lang. Wir sind jetzt ein Glied dort. Jesus ist nach der Auferstehung auch gefragt worden, ob jetzt Zeit ist, wo er seine Herrschaft aufrichten wird. Wie lange geht es noch, haben sie ihn gefragt. Und die Antwort von Jesus ist, die uns vielleicht nicht gefallen würde als Kind, es gebührt euch nicht, Zeiten und Stunden zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Stattdessen sagt er ihnen ganz etwas anderes. Macht ein Spiel. Nein, er sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat ihnen vor seinem Tod bestimmte Zeichen genannt, wo er gesagt hat, die werden alle innerhalb von einer Generation passieren, und dann wird das in der Zerstörung von Jerusalem münden. Und da hat er ganz viel gesagt, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. Und dann später wird die Wiederkunft von Jesus kommen. Kein Mensch und kein Engel und nicht einmal er, der Sohn von Gott, wird wissen, wann das wird sein. Und er sagt sogar, dass wenn er kommt, seine Jünger das am allerwenigsten erwartet. Und dann redet er weiter im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, erklärt er, dass seine Ankunft sich verzögern kann. Und im Gleichnis von dem anvertrauten Talent sagt er ebenfalls, dass eine lange Zeit verstreichen wird, bis er wiederkommt. Und damit hat er seine Nachfolger gut vorbereitet. Und sie haben gewusst, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir einen langen Atem brauchen. Aber eben immer wieder gibt es christliche Lehrer, die sagen, er kommt jetzt denn gerade. Er ist jetzt denn gerade da. Es geht jetzt denn nicht mehr lang. Und darum fangen gewisse Christen auch an zu zweifeln. Ja, wie stimmt da überhaupt alles? Jetzt ist doch schon oft mal gesagt und jetzt sind wir dann gerade so weit und jetzt ist es wieder nicht da. Wir haben dann Küsnacht so eine Kirchenuhr gehabt und ich weiss nicht, die ist etwa 45, nein, nicht 45, dort ist immer 5 vor 12 gewesen, oder? Etwa 6 Monate lang. Es war irgendwie kaputt gewesen und die, ich weiss nicht, die haben wahrscheinlich einen von Russland müssen kommen lassen oder von China, dass der die Uhr hat können flicken. Also das ist sicher, ich weiss nicht, 9 Monate oder so gegangen, bis die Uhr geflickt. Aber immer wenn du geschaut hast, war es 5 vor 12 gewesen. Und so heisst es schon lange, oder? Es ist 5 vor 12 und es wird aber nie 12. Jesus hat uns gesagt, es wird länger gehen. Macht euch auf eine Verzögerung gefasst und niemand weiss, wann. Und es wird sein, wie beim Noah, völlig überraschend. Schauen wir die Geschichte der Welt an. Wie oft war es sehr dunkel, als ob es die letzte Zeit wäre. Denken wir an die Verfolgungswelle im Römischen Reich. Viele wissen gar nicht, wie schlimm das da war. In den ersten 300 Jahren ist die Kirche fast nonstop irgendwo massiv verfolgt worden. Im Römischen Reich sind Christen den Leuten zum Fraß vorgeworfen worden, und zwar im letzten Stadion. Also in einem grossen Stadion, und da haben alle gefähnet und gejubelt, yeah, nochmal ein, jawohl, zerknackt der Schädel. So ist es her und zu gegangen. Christen sind in Rom unter dem Kaiser Nero in heissen Wachs dunkt worden, an den Strassenrand gehängt und angezündet als Strassenlaterne. Das ist Endzeit, oder? Schlimmer hätte es nicht mehr können. Aber auf einmal hat es eine Wende gegeben und auf einmal ist alles ganz anders geworden. Immer wieder gibt es Überraschungen. Die politische Bühne verändert sich, Gott schenkt neue Aufbrüche, neue Freiheit, oft dann, wenn es am schlimmsten ist. Und was lernen wir daraus aus der Geschichte? Wir brauchen viel, viel, viel Ausdauer. Und wir wissen nicht, wann. Als wir uns eingeschrieben haben in die Mannschaft von Jesus, da haben wir uns für einen Marathon entschieden und nicht für einen 80-Meter-Sprint. Und eine alte Frau, 87 ist sie, das ist unsere Trainerin. Die heisst Hanna. Sie macht uns vor, wie wir Ausdauer überkommen. Von ihr heisst es im Lukas-Evangelium, sie verließ den Tempel nie, weil sie Tag und Nacht Gott diente mit Fasten und Beten. Zur selben Stunde trat auch sie auf und pries Gott und sprach, von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Die Frau hat nie aufgehört, sich in der Nähe von Gott zu befinden. Das hat sie öffentlich gemacht, im Gottesdienst, im Tempel, mit Betten und Fasten, regelmässig. Sie ist nicht nur ab und zu gekommen, wenn es ihr gepasst hat, sondern sie ist ständig dort gewesen. Und was war die Haltung von der Hanna? Da verratet uns der Zusammenhang. Es heisst nämlich, sie lobt Gott, und dann redete sie von allen, dann redete sie von ihm, also vom Messias, von zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Offensichtlich ist sie auch eine gewesen von denen, die Tag und Nacht gewartet haben auf die Erlösung von Jerusalem. Ausdauertraining. Warten. Warten, aber auch Vertrauen und beten. Würde man Hanna fragen, also wie kannst du jahrzehntelang täglich auf jemanden warten, der einfach nie kommt? Sie würde sagen, mein Gott hat Gründe, warum dass es dauert. Und er muss mir nicht alles erklären. Ich habe keinen Grund, enttäuscht zu sein. Zu zweifeln oder misstrauen oder vielleicht sogar zornig auf ihn zu sein. Weil er ist Gott und ich bin es nicht. Ich weiss einfach, dass er sein Volk liebt und immer im richtigen Moment eingreift. Und weil ich zu seinem Volk gehöre, liebt er auch mich und er bricht auch mir gegenüber sein Wort nicht. Die Grundhaltung von der Hanna ist die Voraussetzung, dass wir es lernen zu warten, wie die Hanna gewartet hat. Und vergessen wir nicht das Wichtigste, Jesus ist ja schon heute da bei uns. Er ist schon heute nahe, uns nahe, durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und da ist es letztlich, wo uns die Kraft gibt, immer wieder zum Ausharren. Und da hilft uns auch der letzte Drittpunkt zu befolgen. Mit Moral leben. Einige von euch erinnern sich sicher noch an Weihnachtskomödie Kevin allein zu Hause. Da wird doch der arme Bub Kevin von der grossen Familie die Hei vergessen, wo sie in die Weihnachtsferien gehen. Wo er es aber merkt, wo er es aber merkt, da gumpelt er mit einer Packung Popcorn auf dem Elternbett umeinander, isst kübelweise Glasse, schaut sich Filme an, die er nicht dürft anschauen, macht sich hinter die Schatzkiste von seinem grossen Bruder. Die ganze Szene, die spricht den Urinstinkt von uns an. Was passiert, wenn die äußere Kontrollinstanz wegfällt in deinem Leben? Wie verhaltest du dich, wenn der Chef nicht im Büro ist oder sogar in die Ferien geht? Wie verhaltest du dich, wenn dein Ehepartner 1 bis 2 Tage weg ist? Spürst du die grosse Freiheit? Lässt du dich gehen? Oder im Homeoffice? Da kannst du den ganzen Tag im Pyjama rumlaufen. Du musst einfach so musst du gut aussehen in diesem Dings, oder? Und Männer lassen sich ja Bärte wachsen im Homeoffice, hat mal jemand gesagt, das sei eine Trainerhose fürs Gesicht. Ja, für was noch rasieren, wenn du nicht mehr rausgehst, oder? Du kannst den ganzen Tag einfach so ein bisschen dahin schludern. Kontrollinstanz fällt weg, der äußere Druck, und was passiert denn in uns? Das ist die Frage. Jesus will uns bei seiner Ankunft verwütschen, wie mir gut tönt. Petrus hat von Jesus gelernt und darum schreibt er, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Eben wie ein Dieb, überraschend, ohne grosses Getöse. Ein Dieb, der meldet sich nicht lang vorher an. Der kommt überraschend, wenn es niemand denkt. Und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht? indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Interessant ist ja die Aussage, dass wir die Ankunft von Jesus beschleunigen, könnt beschleunigen. Und da stellt sich die Frage, ja, wie ist das gemeint? Wie kann ich die Ankunft beschleunigen? Der Theologe und Pfarrer John Piper erklärt die Stelle meines Erachtens gut. Im Vers 9 sagt ja der Petrus, dass Gott das Gericht zurückhaltet, weil er will, dass wir alle Buße tun und zu Jesus umkehren. Und das zögert in einem gewissen Sinn die Wiederkunft von Jesus raus. Und jedes Mal, wenn ein Mensch umkehrt und ein heiliges Leben lebt, rückt die Wiederkunft ein Stückchen näher. Natürlich beschleunigen wir die Wiederkunft von Jesus nicht in einem absoluten Sinn, weil Gott hat den Tag von Ewigkeit her klar vorbestimmt. Er weiß von Ewigkeit her, wenn die genaue Stunde, der genaue Tag kommt. Das sagt Jesus in Markus 13. Aber wenn wird er wiederkommen? Letztlich dann, wenn Menschen von allen Völkern, Sippen, Sprachen und Nationen das Evangelium gehört haben und angenommen haben. Und was muss vorher von unserer Seite her geschehen? Ganz einfach, wir müssen Jesus nachfolgen, ein heiliges Leben leben und uns dafür einsetzen, dass das Evangelium allen Menschen, Völkern, Sprachen und Sippen verkündigt wird. Und je schneller und entschlossener und hingegebener, dass wir das machen, desto eher kommt Jesus wieder. Und so beschleunigen wir, in Anführungszeichen, den Tag vom Herrn. Und das bedeutet eben für uns, dass wir nicht wie der Bub Kevin oder Büroangestellte oder Ehepartner vor den Augen der Eltern, vor dem Chef oder von wem auch immer leben, sondern vor den Augen vom Herrn. Klar ist, ganz klar ist, unser Herr, unser himmlischer Vater, hat uns Gerechtigkeit von seinem Sohn Jesus aus Gnade durch den Glauben angerechnet. Er hat uns die Gerechtigkeit geschenkt. Er hat uns nicht unter der Bedingung gerettet, dass wir das Böse vermeiden und das Gute tun und uns zusammenreissen. Gnade heisst ja eben gerade, du kannst nichts Gutes tun, darum rette ich dich und befähige dich, Gutes zu tun. Aber das heisst dann aber auch, dass er erwartet, dass die angerechnete Gerechtigkeit in unserem Leben Frucht bewirkt. Und Jesus will, dass wir während seiner lieblichen Abwesenheit treu sind. Einfach treu im Kleinen, im ganz Einfachen, in den alltäglichen und auch in den grösseren Aufgaben, die er uns anvertraut. Als ich noch Prediger war bei Talwil in der Kishona, haben wir ja in der Kapelle gewohnt, quasi, so wie euer Pastor da. Und ich habe eine Zeit lang regelmäßig, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil meine Frau ist da, eine Zeit lang mindestens regelmäßig gejettet, das Aufkommen zwischen den Verbundsteinen. Und das war definitiv nicht meine Lieblingsaufgabe. Ich habe es meistens am Samstagnachmittag gemacht und ich habe mir dann einfach jeweils vorgestellt, wie würde ich jetten, wenn ich wüsste, dass Jesus am Sonntag in den Gottesdienst kommt. Und da hat mir wirklich geholfen, diese Aufgabe ein bisschen gerner zu machen und mit dem richtigen Motiv. Und das sind so kleine, einfache Sachen, wie wir treu sein können und wie uns Jesus dann einmal verwünscht. Vielleicht beim Jetten. Oder vielleicht beim Geschirrspülmaschinen ausräumen. Oder beim Glätten. Oder beim Hund spazieren. Oder beim Evangelisieren. Aber immer mit dieser motivierten Haltung: Ich freue mich, bis du zurückkommst. Und so wollen wir in der Adventszeit zwischen dem ersten und zweiten Advent leben. In dem Bewusstsein, dass Jesus Christus uns ja sowieso schon nahe ist durch seinen Heiligen Geist, aber auch mit dieser Erwartung, wir warten eine neue, gelüterte Erde, frei von Sünde, Krankheit, Tod und Gerechtigkeit. Und wir wollen auch dafür beten, dass das Königreich in seiner endgültigen Form auf die Erde kommt. dein Reich komme. Wir wollen aber auch mit Ausdauer beten. Wir befinden uns nicht in einem Marathon, in einem 80-Meter-Sprint, sondern eben in einem Marathon. Und wie die Hanna, die jahrzehntelang gebetet und gefastet hat, bis sie den kleinen Messias endlich hat gesehen, stellen wir uns ebenfalls darauf ein, dass es länger gehen könnte. Aber wir vertrauen unserem Herrn mit einem tiefen Vertrauen. Und wir wissen, er haltet, wann er verspricht. Und wenn er sagt, er kommt, dann kommt er. Und er lügt und enttäuscht uns nicht. Und er hat gesagt, es kann länger gehen. Und das Dritte ist, wir leben mit einer Moral. In der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus, wenn wir so leben, als wäre Jesus stets immer sowieso neben uns, um uns zu trösten und uns zu ermutigen und wo nötig auch zu ermahnen. Wir wollen treu sein im Kleinen mit dem, was er uns anvertraut hat und was er der Kirche anvertraut hat. Und so wollen wir dienen, der Gemeinde und der Welt. Und wollen, dass er uns dabei verwünscht, wenn er kommt, wie wir Gutes tun. Wenn wir diese Punkte, die einfachen Punkte berücksichtigen, dann werden wir gemeinsam auch stark sein in der Anfechtung und auch stark sein im Gegenwind, der durchaus wieder zunehmen kann. Und wir werden die Freude haben bei dem Warten und die wird umso grösser und wir werden alles daran setzen, dass der Tag seiner Wiederkunft beschleunigt wird. Amen.